Der heutige Gast ist führende Expertin in der Kunst, Unternehmen zu skalieren.
Transparenz ist absolut notwendig, in jeder Hinsicht, sowohl im Guten wie im Schlechten. Sonst kriegst du diese große Masse an unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Zielstellungen einfach nicht unter einen Hut.
Seit über 20 Jahren hat sie geballtes Know-how im Systemaufbau mit über 200 Lizenzverkäufen. Als Mitgründerin von Franchise-Machern hat sie namhafte Kunden zur Skalierung verholfen.
Viele unserer Kunden, die zu uns kommen und wenn wir fragen, warum willst du Franchise-Geber werden, wenn man hört, ich will, dass mein Konzept auf der ganzen Welt bekannt ist. Das Franchise ist für mich elegant, Chaos vermeiden. Wir als Berater sind schon so früh Indikatoren für wirtschaftliche Entwicklungen. Aus dem Tagesgeschäft hin zu etwas Größeres machen.
Jana Japs. Willkommen beim M&A Expert Podcast. Wir vereinen die Kompetenz von über 20 spezialisierten Partnern. Ein umgesetztes Transaktionsvolumen in neunstelliger Höhe und die Markttiefe aus über 200 erfolgreichen Transaktionen sowie zahlreichen aktiven Mandaten. Wir machen Erfolg messbar und steuern den Mittelstand sicher zum perfekten Exit. Professionell, diskret und ergebnisorientiert.
Ja, willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Podcast Chefsessel frei. Heute mit unserer Lizenzpartnerin Jana Japs. Jana, ich begrüße dich bei uns im Podcast. Wie geht's dir?
Ja, hallo Markus, danke für die Einladung und mir geht's gut.
Ja, prima, dann können wir gleich losstarten. Du hast ja eine ganz besondere Geschichte, wie du zu M&A Expert gekommen bist. Das ist bestimmt jetzt am Anfang für alle auch ein ganz interessantes Thema. Berichte doch mal, wie ist es dazu gekommen?
Ja, wie sind wir zueinander gekommen? Genau, also M&A Expert ist ja ein Lizenzkonzept. Und die Franchise-Macher, was ja meine ursprüngliche Firma ist, baut ja Franchise-Konzepte auf. Und wir hatten einen Workshop mit euch. Das war, glaube ich, so Mitte 2024 und haben uns da auch kennengelernt. Und in diesem Workshop habe ich gemerkt, okay, das ist ein super spannendes Thema. Wir haben auch bei den Franchise-Machern immer wieder Anfragen von Franchise-Gebern oder von Franchise-Partnern, die uns fragen, ob wir zum Beispiel Standorte übertragen, also wir nennen das dann Transfer, oder ob wir Franchise-Marken bewerten würden und auch verkaufen können. Und wir mussten da eben immer sagen, nein, ist nicht unser Business, machen wir nicht. Und in diesem Workshop mit euch sind wir dann auf die Idee gekommen, dass es wahrscheinlich cool wäre, wenn wir mit euch zusammen quasi diese ganze Sache mal angehen, uns von euch ausbilden lassen und dann eben nicht mehr Nein sagen müssen. Und das haben wir dann auch wenige Zeit später umgesetzt und sind dann halt Lizenzpartner von M&A Expert geworden.
Also um das Wir nochmal zu erklären, mit Wir meinst du dich und deinen Mann, Eugen?
Genau.
Wir betreiben das gemeinsam, ja. Und das ist natürlich für dich auch, sage ich mal, ein Spagat, den du machst. Auf der einen Seite bist du nach wie vor bei den Franchise-Machern aktiv. Auf der anderen Seite hast du dich jetzt einige Monate schon bei uns in das Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf eingefunden. Und was fasziniert dich denn an der Kombination besonders?
Zum einen bin ich ja nun durch und durch Sales-Frau und Verkäuferin und es freut mich natürlich, wenn ich nicht Nein sagen muss, sondern sagen kann, ah ja, ich habe da auch noch eine Idee. Dann hat mich wirklich überrascht, dass wir so viele Überschneidungen haben, also dass Unternehmer, die sich für Franchise interessieren, wenn man dann da ein bisschen anders einsteigt in dieses Gespräch, dann auch sagen, ja, ich hätte entweder schwarz oder weiß. Also wir überlegen eben gerade, ob wir als Franchise-Konzept skalieren oder ob wir vielleicht eine Beteiligung suchen oder einen Investor oder den Exit machen wollen. Insofern fand ich das, macht mir das natürlich Freude, weil ich merke, okay, ich kann im Prinzip das Gespräch immer weiterführen und dem Unternehmer, der Unternehmerin auch helfen. Egal in welche Richtung das Ganze jetzt gehen soll.
Du hast mir ja berichtet, dass du, glaube ich, auf der Franchise Expo unterwegs warst und auch da gerade mit diesem Thema sehr großen Anklang gefunden hast. Ist das richtig?
Ja, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Also wir standen da, wir haben ja im Vorfeld, also wir M&A-Expert und die Franchise-Macher haben ja nie oder bis jetzt heute nie offiziell darüber gesprochen, dass wir diese Gemeinsamkeiten haben. Und es sind tatsächlich viele Unternehmer auf uns zugekommen, die uns gefragt haben, Mensch, wie sieht's aus? Ihr habt uns mal aufgebaut, könnt ihr jetzt nicht einen Exit mit uns machen? Oder wir suchen Investoren oder ganz neues Thema, ist auch wirtschaftlich bedingt, vermute ich mal, ist eben, dass Franchise-Geber oder auch schon Kunden von uns auf uns zukommen und sagen, wir haben uns überlegt, dass wir Unternehmen, die jetzt auf dem Markt sind, dass wir die mal ansprechen, ob wir die nicht kaufen können oder uns bei denen beteiligen können. Und dann bringen wir da unsere Franchise-Expertise rein und dann werden die vielleicht Franchise-Partner von uns. Also sozusagen weg vom üblichen Pfad der Franchise-Partner-Gewinnung. Wir suchen Quereinsteiger oder Angestellte hinzu. Wir kaufen Unternehmen und machen die zu Franchise-Partnern. Das war auch ein großes Thema auf der Franchise-Expo an unserem Stand.
Verstehe ich das richtig? Man kauft Unternehmen, die schon auch aus der eigenen Branche sind, um diese Unternehmen dann in das eigene Franchise-System zu integrieren.
Genau, also das geht sehr stark in diese, ich sag mal, es gibt ja Branchen, die so allumfassend sind. Also ich sag mal, keine Ahnung, also du hast jetzt einen Veranstaltungstechnikbetrieb und kaufst jetzt eben noch einen Caterer dazu oder du kaufst noch einen, ein Security-Unternehmen dazu und machst sozusagen die Welt der Veranstaltungstechnik auf über dein Franchise-System.
Hm. Viele Franchise-Unternehmer sind ja sehr, sag ich mal, mutig und gehen voran und haben neue Ideen und setzen die auch um. Unterscheiden die sich nach deinen ersten Erfahrungen von ganz normalen nachfolgesuchenden Unternehmerinnen und Unternehmern oder ist das im Prinzip immer auch eine ähnliche Motivation, die du da vorfindest?
Gute Frage. Also generell unterscheiden sich ja Franchise-Geber, du bist ja selber einer quasi von den Standardunternehmern, so nenne ich sie mal, ohne despektierlich zu sein. Insofern, dass Franchise-Geber eher Menschen sind, die gerne andere Unternehmer entwickeln. Also wir sagen ja auch, Franchising ist eine Unternehmerschule. Und das ist auch das, was Franchise-Geber ausmacht. Also immer ein bisschen, mich persönlich nehmen, immer ein bisschen chaotisch, aber auch in Strukturen. Und Unternehmer entwickeln, anderen Menschen helfen, das eigene Geschäftskonzept zu vermitteln und damit erfolgreich zu sein. Also das, was du ja auch an Energie in mich gesteckt hast oder nach wie vor steckst, das ist etwas, was den Franchise-Gebern Spaß macht. Und das ist auch das, was Interessenten für Franchise-Systeme suchen. Ja, also Entwicklungsmöglichkeiten raus aus diesem, wie das immer so schön heißt, raus aus dem Tagesgeschäft hin zu etwas Größeres machen, größer denken. Viele unserer Kunden, die zu uns kommen und wenn wir fragen, warum willst du Franchise-Geber werden oder Geberin, hört man, man lacht da immer drüber, aber man hört auch relativ häufig Weltherrschaft oder ich will einfach, dass mein Konzept auf der ganzen Welt bekannt ist. Das ist die Motivation dahinter.
Ja. Habt ihr auch mit international tätigen Unternehmen zu tun in eurer alltäglichen Arbeit oder ist das eher selten der Fall?
Also es ist nicht so oft, aber es kommt im Jahr, würde ich sagen, so 8 bis 10 Mal schon vor, dass entweder Franchise-Konzepte aus dem Ausland, jetzt auch wieder auf der Expo zum Beispiel, da hat Eugen noch einen Vortrag gehalten vor internationalem Publikum zum Thema vom Ausland nach Deutschland. Aber es gibt auch sehr oft die Anfragen von Deutschland ins Ausland. Also beides können wir bedienen. Und wir sind ja selber jetzt auch mit dem Gedanken am Start nach Polen zu expandieren als Franchise-Macher. Also da tun sich schon Felder auf.
Hm. Das heißt, das ist schon auch ein Bereich, der vielleicht im Ausland auch noch angesehener ist, als er es in Deutschland ist. Also es ist ja so, dass das Wort Franchise ganz häufig auch nicht so ganz hundertprozentig positiv von außen betrachtet wird. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist ja mein Leid seit 20 Jahren, dass wenn man Franchise in Deutschland sagt, dann alle, oh, das ist ja furchtbar, geht irgendwie gar nicht. Klar, im Ausland, es gibt viele Länder, gerade so Südamerika oder der Balkan oder auch um Deutschland herum. Also Frankreich ist ja auch ein sehr starkes Franchise-Land, wo Franchise einfach wirklich auch so gesehen wird, wie wir das gerne sehen, nämlich als Gründungschance, um erstmal in die Selbstständigkeit zu kommen und erstmal zu lernen, was es eben bedeutet, Unternehmer zu sein, so das Einmaleins des Ganzen, wie man eben ein Unternehmen führt oder es auch aufbaut oder eben größer macht. Ja, das ist ja nicht so, ich mache mich selbstständig und jetzt geht's los, sondern dann merkt man ja erstmal, wo es überall ruckelt. Und das ist die Sichtweise im Ausland auf das Thema Franchise und die finde ich auch gut. Und in Deutschland ist es eben nach wie vor, es wird besser, aber es ist immer noch negativ behaftet.
Ja, also mir ist in meiner Laufbahn auch schon öfter aufgefallen, dass auch gerade in Deutschland natürlich es für jeden Beruf eine Berufsordnung gibt und es gibt Ausbildung und es gibt alles, was man braucht. Aber wenn du Unternehmer werden möchtest, dann gibst du einfach deine Gewerbeanmeldung ab und dann geht's los. Im Handwerk gibt es da ein paar Hürden, die man vielleicht noch überwinden muss, aber im Allgemeinen gibt es keine Ausbildung zum Unternehmer. Ja, und da sehe ich auch den großen Vorteil von Franchise-Unternehmen, dass man im Grunde genommen die Fehler, die viele Gründer üblicherweise alle machen, vermeiden kann, wenn man einen guten Franchise-Geber oder Lizenzgeber hat, der einen gut unterstützt und ins Geschäft sozusagen reinbringt, ohne dass es zu viel ruckelt, wie du gerade gesagt hast. Ja,
ja, es gibt ja Länder oder viele Länder, die ein Franchise-Recht haben. Also wir haben ja im deutschsprachigen Raum kein Franchise-Recht. Wir haben natürlich Rechtsprechungen und Urteile und Schiedsgerichtsurteile und so. Aber es ist immer so ein bisschen vage, wenn man jetzt in Amerika zum Beispiel sich schlau machen möchte als Franchise-Nehmer-Interessent, dann könnte man halt sogenannte Disclosure Documents aufmachen und ich sag mal, M&A-Expert wäre jetzt in Amerika, dann könnte ich danach schauen, seit wann gibt es euch, wer sind die Gründer, wie viele Franchise-Partner habt ihr, in welchen Jahren gewonnen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch aus der Transparenz, aber auch für das Dastehen des Franchisings super hilfreich, als eher bei uns, wo es alles so ein bisschen schwammig ist, sage ich mal.
Gibt es denn für dich prinzipiell Unterschiede in der Betrachtung eines normalen Unternehmens und eines Franchise-Unternehmens? Also wir reden jetzt mal von den Franchise-Unternehmen als Franchise-Gebern, ja, und nicht als Franchise-Nehmer, sondern als schon etwas größere Struktur. Siehst du da Unterschiede?
Meinst du jetzt in Bezug auf das M&A-Business oder generell?
Zum einen generell, aber im Besonderen natürlich auch auf das M&A-Business. Insbesondere zum Beispiel das Thema, was ist das Unternehmen wert, Bewertung. Da gelten ja wahrscheinlich ganz andere Kriterien, als man sie normalerweise kennt.
Ja, genau, das musste ich ja auch lernen. Also musste ich lernen, klingt gut. Also ich durfte genau. Was sind die Besonderheiten bei der Bewertung zum Beispiel von Franchise-Konzepten? Obwohl ich das ja weiß. Ich weiß, dass die Marke eben ein wichtiger Bestandteil eines Franchise-Konzeptes ist. Ich weiß auch, dass Franchise-Verträge, die Laufzeiten, Gebührenordnung, das ist ja alles, was wir auch mit unseren Kunden ausarbeiten. Allerdings immer unter dem Kontext ein Franchise-System gründen oder damit starten. Aber dass das dann am Ende auch eine wichtige Rolle spielt, wenn man mal einen Exit machen möchte, das erzählen wir ja nicht am Anfang. Macht ja auch keinen Sinn, wird ja keiner hören wollen. Aber klar, das sind die Unterschiede sind, dass eben diese rechtlichen Sachen eine große Rolle spielen, dass man sich stark damit auseinandersetzen sollte, wie lange Franchise-Verträge laufen, bei wem ist die Marke anhängig? Also das ist auch etwas, was ich gelernt habe, was ganz oft, wenn Unternehmer mit uns Franchise-Systeme gründen, dann ist da meinetwegen Herr Müller und Herr Meier und dann wird die Marke eben erstmal in die Person des Herrn Meier gelegt, weil der kauft die dann halt, weil in dem ganzen Durcheinander und der Anfänge ist das eben die einfachste Lösung und dann ist man 15 Jahre später und will das Unternehmen verkaufen und dann frage ich ja, wo ist die Marke? Ja, die liegt immer noch bei Peter. So, und das sind halt so Sachen, die sind im Franchise eben total wichtig und in einem, ich sag jetzt mal anderem, also Unternehmen, was kein Franchise ist, ist das vielleicht gar nicht so dramatisch. Ja. Und da gibt's viele Punkte.
Okay. Was muss man denn so als Franchise-Geber, wenn man überlegt, ich habe jetzt ein Unternehmen, das gut funktioniert und ich will wachsen und die Idee ist, ich will irgendwann einen Mega-Exit schaffen und was muss man denn mitbringen, damit man diesen Switch einfach schafft vom Standalone-Unternehmen zum Franchise-Geber?
Das muss man mitbringen, vom Standalone zum Franchise-Geber, ja. Du solltest eben diese Freude haben, dein Geschäftskonzept anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, damit die auch erfolgreich sind. Natürlich mit der Motivation, deine Marke bekannt zu machen, aber am Ende auch Unternehmer auszubilden. Dann solltest du auch irgendwie Spaß haben, Prozesse zu definieren. Also da tun sich halt viele auch, es ist auch normal, ja, sehr schwer, wenn sie mit uns ihre Handbücher schreiben, dass ich dann immer wieder frage, okay, ist die Nutzung des Logos jetzt eine Richtlinie, so wie es da steht, oder ist es eine Empfehlung? Ist die Kundenakquise eine Richtlinie oder ist es eine Empfehlung? Diese Richtlinien festzulegen für das eigene Konzept ist eben auch nochmal eine Festlegung. Also man definiert hundertprozentig, wie das eigene Geschäftskonzept auszusehen hat, wenn jemand anders damit arbeitet. Und das ist schon auch eine Fähigkeit. Also wir haben ja sehr oft Franchise-Geber, die zu zweit, also wie bei euch im Prinzip, zu zweit bei uns andocken mit der Entwicklung ihrer Franchise-Systeme. Und das ist auch total dankbar, weil in der Regel ist es auch wie bei Eugen und bei mir, der eine ist eben der Struktur- und Prozesstyp, also Persönlichkeitstyp, und der andere ist eher der, ich sag mal, Developer, der Entwickler, der Ideengeber. So, also das ist eine sehr dankbare Mischung für Franchise-Konzepte und das haben wir auch häufig am Start.
Kann es sein, dass für viele, die diesen Schritt gehen wollen, der Perfektionismus so der größte Gegner ist? Ja, dass man sich gar nicht traut zu starten, weil viele Dinge, die du gerade angesprochen hast, wenn ich mal zurückdenke an die Entwicklung unseres Systems, die haben sich erst im Laufe der Zeit ergeben, weil sich bestimmte Fragen natürlich im Vorfeld gar nicht gestellt haben. Ja, jetzt kann ich hergehen und sagen, ich plane jetzt die nächsten 10 bis 20 Jahre meinen Schritt zum Lizenz- oder Franchise-Geber, komme aber nie ins Handeln. Das heißt, man muss auch irgendwann ins kalte Wasser springen. Ist das richtig?
Ja, das ist so. Also das ist auch das, wo unsere Kunden, wenn sie mit uns aufhören, natürlich uns auch einen sehr, sehr großen Vertrauensbonus geben. Was ich auch weiß, ich wertschätze das auch. Also das ist schon gigantisch, weil man ja wirklich dieses Einzelunternehmen, du weißt das ja jetzt aus deiner eigenen Erfahrung, wirklich in eine ganz andere Unternehmenskonstruktion bringt. Das sieht man am Anfang nicht, aber das irgendwann zieht sich dieser Franchise-Gedanke halt durchs gesamte Unternehmen durch. Und Franchise ist für mich, ich finde das immer ganz schön, ist halt immer auf jeden Fall Marke. Es ist immer Prozesse und es ist immer, wie ich dann immer schön sage, es ist elegant Chaos vermeiden. Also so definiert man auch ganz gut den Typus, glaube ich, Franchise-Geber sein.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich mich natürlich auch wiedersehe in dem, was du da sagst.
Ich habe gerade überlegt, was ich sage.
Chaos vermieden habe, weil ich elegant darüber hinweg gesehen habe oder eben auch Kritik, die geäußert wird, erstmal an mir abperren lasse, damit ich nicht von meinem Weg abkomme. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man mitbringen muss, damit man nicht verzweifelt an dem Ganzen. Ja. Man hat es halt mit Individuen zu tun. Jeder hat seine eigene Idee. Jeder will es ein bisschen anders machen. Jeder will es besser machen. Und du musst im Grunde genommen ja dafür sorgen, dass alles irgendwie strukturiert abläuft und dass, wenn einer mal unter den Bus läuft, jetzt mal dahingesprochen, dass die anderen auch wissen, was hat er da eigentlich gemacht die ganze Zeit, ja.
Ja, ich habe auch allerhöchsten Respekt vor dieser, ich sag mal, vor diesem Berufsbild, Franchise-Unternehmer, Franchise-Geber sein, weil Das kenne ich ja auch von unseren Kunden. Im Prinzip läuft im Hintergrund immer ganz viel auch an Hilfestellung für Franchise-Partner oder für Lizenzpartner. Es läuft immer ganz viel, was andere nicht mitbekommen. Und die anderen sehen halt immer nur die Oberfläche. Aber und das ist halt auch so die Kunst, glaube ich, in so einem Franchise-Konzept. Transparenz ist absolut notwendig in jeder Hinsicht, sowohl im Guten wie im Schlechten. Sonst kriegst du diese große Masse an unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Zielstellungen einfach nicht unter einen Hut. Und dieses, was du schon sagst, man hat halt klare Prozesse. Sonst würde es nicht funktionieren. Also wenn bei McDonald's, mal über diesem Thema zu bleiben, an diesem Beispiel zu bleiben, jeder macht, was er will, funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Aber es ist immer wieder eine große Herausforderung für alle.
Ja, vor allen Dingen ist die Herausforderung auch die, dass man natürlich erstmal bestimmte Dinge gar nicht genau regelt. Jeder seine Vorgehensweise, jeder, der neu dazukommt in den Anfangsjahren, seine Vorgehensweise ein Stück weit selbst entwickelt. Und wenn du dann eine Struktur schaffst, die Herde wieder ins Gatter zu treiben, ist eines, sage ich mal, der Hauptschwierigkeiten, die ich so tagtäglich erlebe. Beispielsweise Einführung eines anderen CRM-Systems oder Einführung von neuen Technologien, wo dann doch der eine oder andere sagt, ja, aber das brauche ich ja gar nicht und für meine Arbeit bringt das gar nichts und ich mache das so, wie ich es seit 3 Jahren mache und warum soll ich denn das ändern? Diese Einsicht zu transportieren ist so die Hauptchallenge, die ich momentan auch bei mir so sehe.
Also wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, ist, ich bin ja auch jetzt komplett in dieser Rolle der Franchise-Partnerin. Das ist ja eigentlich total witzig, sage ich mal. Was ich festgestellt habe, ist, als Franchise-Geber wird man immer so gesehen, dass man, als wenn man alles wüsste. Also das ist wie so ein Lehrer, der vor einem steht und man vermutet, dass der Mathelehrer jetzt eben alles kann. Aber der Mathelehrer ist eben gut in Mathe. Und das ist, glaube ich, eine Erwartungshaltung von vielen Franchise-Partnern, dass sie jetzt denken, ich gehe in ein Franchise-Konzept und die können alles. Aber es gibt natürlich immer irgendwo Dinge, die man nicht so gut beherrscht oder wo man sich externe Dienstleister dazu holt und so weiter, was auch total normal ist. Aber diese Toleranz der Franchise-Partner gegenüber dem Geber, die ist, glaube ich, relativ gering. Also ich spreche auch von mir selber.
Okay.
Das ist ja selbst. Genau.
Ja, wenn man jetzt mal den Franchise-Markt so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet und jetzt auch mal nur auf den deutschen Markt gesehen, hast du ungefähr einen Überblick darüber, wie viele Franchise-Unternehmen es gibt?
Also laut Deutschen Franchise-Verband sind da so um die 1000 Franchise-Marken, die es wohl gibt. Aber so genau, wie gesagt, mangels Zahlenmaterial kann man das nie so genau sagen. Ich glaube, es sind mehr.
Das heißt, der Franchise-Verband, der hat nur einen, sage ich mal, unvollständigen Blick auf den Markt, weil viele Franchise-Systeme oder Lizenzsysteme eben gar nicht organisiert sind im Franchise-Verband. Was ein bisschen auch am Franchise-Verband liegt vielleicht, das kann sein. Wenn man von ungefähr 1000 Unternehmen ausgeht und jeder hat im Schnitt 20 Lizenznehmer oder Franchise-Nehmer, dann reden wir schon von einem Markt von ungefähr 20.000 kleinen Unternehmen, die im Markt unterwegs sind. Das ist ja doch beträchtlich, ne?
Ja, das ist schon viel. Es ist auch, wenn wir zum Beispiel neue Mitarbeiter haben, also wir haben jetzt den Theo neu, unseren dualen Studenten, und die lernen dann so, was Franchise bedeutet. Und die sind ja jung und gehen durch Berlin und überall ist Gastronomie. Und dann gehen sie halt zu Weng Sheng und dann waren sie bei Burger Vision und dann waren sie bei San Sebastian. Und dann sagen sie, boah, es sind alles eure Kunden und die sind ja auch alle Franchise. Und dann sagen wir auch, ja, so ein beliebter Satz auch von Eugen, dass er die Frage stellt, stell dir vor, in deiner Stadt würden alle Franchise-Standorte für einen Tag zumachen. Wäre sehr dunkel in der Stadt, ja, aber man weiß ja gar nicht, wer alles Franchise ist. Und es gibt echt viele Franchise-Konzepte und viele Standorte.
Das berühmteste, was, glaube ich, jeder kennt, ist natürlich irgendwo McDonald's. Und es gibt eine ganze Menge Franchise-Unternehmen, die eben auch in diesem Bereich unterwegs sind. Das heißt, es gibt, wie du eben schon ein paar Beispiele genannt hast, in jeder Stadt Systeme, wo man gut essen oder trinken kann. Und dann gibt es natürlich auch Konzepte, die in die Tiefe gehen, die ganz andere Bereiche beleuchten. Welche Unternehmen kommen denn in deinem Arbeitsalltag bei den Franchise-Machern hauptsächlich vor?
Also wir sind ja branchenoffen, weil wir uns eben auf dieses Grundgerüst spezialisiert haben, Handbücher zu erstellen, Systemdesign zu organisieren und zu durchdenken und die Franchise-Verträge und dann natürlich auch die ersten Partner zu finden. Und deswegen können wir das auch über Branchen verteilen. Also bei uns haben wir natürlich die Klassiker Gastronomie, Fitness, Pflege, Gesundheit. Aber wir haben auch schon Kinderheime franchisiert. Wir sind wirtschaftlich, ist das bei uns auch immer sehr unterschiedlich, wer andockt. Also im Moment haben wir sehr viel Bildung, also im Sinne von Alternativen zur klassischen Schulbildung, sehr viel Innovation. Wir haben auch sehr viel Technik, Digitalisierung, KI. Was eigentlich gar nicht so das Franchise-Thema ist, weil wir arbeiten ja im Franchising mit lokalen Standorten. Das heißt, wir fragen dann immer, wie kann man jetzt eben diesen Standort kreieren? Was ist die Franchise? Also das ist bunt gemischt und wir sind auch größenoffen. Also wir haben vom Einzelunternehmer bis zum Konzern, also letzte Woche waren auch wieder über 10 Leute hier bei uns im Besprechungsraum zu einem Workshop aus einem Konzernkonstrukt, haben wir alles letztendlich dabei.
Das heißt, wenn man seine Dienstleistung oder seine Produkte schnell in die breite Masse bringen möchte, wenn man wachsen will, dann ist das eigentlich der ideale Weg, den man bestreiten kann, um schnell, nachhaltig wachsen zu können.
Genau, also viele kommen ja zu uns und haben auch schon diesen Gedanken, dann sind wir wieder beim M&A-Business, eben später mal einen erfolgreichen Exit zu machen oder einen erfolgreicheren als den, wenn sie ihr Einzelunternehmen verkaufen würden. Es gibt ja auch jetzt gerade in jüngster Vergangenheit sehr interessante Exits, also wie zum Beispiel Cleverfit, die für 160 Millionen Euro verkauft wurden. Und man muss es nicht gleich so groß denken, aber es ist zumindest eine Option, 10, 20, 30 oder auch mehr Standorte in 10, 15 Jahren, muss man natürlich auch ein bisschen vorplanen, logischerweise, dann eben erfolgreich zu verkaufen. Für mehr als 800.000 Euro, sage ich mal.
Ja, und wenn, du hast gerade Cleverfit angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es das System ja noch gar nicht so lange.
Ja, das stimmt. Also die haben relativ schnell, also der Alfred Enzensberger ist ja der Gründer, die haben relativ schnell da ihre, ich weiß gar nicht, 200 Standorte oder so hochgezogen. Genau, also Cleverfit ist ja ein Großflächen-Fitness-Konzept und genau, und hat es jetzt gut gemacht, muss man schon sagen.
Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass man, wenn man an den Exit denkt, Franchise als möglichen Weg für eine Optimierung des Ergebnisses zu betrachten. Ne? Das meinst du damit, ja. Du hast eben gesagt, wir machen jetzt mal den Bogen von den Franchise-Machern zum M&A-Expert, deinem neuen Betätigungsfeld. Also du dockst ja an der Stelle an. Es gibt ja prinzipiell zwei mögliche Kunden, wenn wir auf der Sales-Seite, also auf der Verkäuferseite über potenzielle Kunden nachdenken. Das eine könnten natürlich, wie eben schon angesprochen, Franchise-Geber sein, die ihr gesamtes Konzept verkaufen mit den Standorten, die dazugehören. Das andere könnten natürlich auch die Standorte selbst sein. Das heißt, die Franchise-Nehmer kommen da auch, Franchise-Nehmer auf dich zu, die aussteigen möchten, die eine Nachfolge suchen, was ja immer wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass der Franchise-Nehmer da zustimmt, oder?
Genau, es gibt natürlich relativ häufig sogar die Variante, dass Franchise-Partner auf uns zukommen, auch aus Systemen, die wir selber mal aufgebaut haben, die uns also auch kennen als Berater und irgendwie uns auch vertrauen und dann erstmal zumindest über uns anonym versuchen, diesen Nachfolger zu finden, bevor man dann eben mit dem Franchise-Geber spricht und dem dann offenbart, dass man eben diesen Standort aus welchen Gründen auch immer abgeben möchte. Meistens sind es ja auch familiäre Gründe, gesundheitliche Gründe, über die man noch gar nicht sprechen möchte. Also jedenfalls nicht mit dem Franchise-Geber sprechen möchte. Und dann kommen die auch auf uns zu und dann bei uns liegt dann natürlich so dieses Fingerspitzengefühl, wann redet man denn jetzt mit dem Franchise-Geber auch darüber? Ich versuche das wirklich so früh wie möglich auch zu machen, weil der Franchise-Geber hat ja zum Beispiel auch lokale Leads, also die sammeln ja Franchise-Interessenten ein und meistens liegen dann da auch schon potenzielle Kaufinteressenten und die hätte man natürlich auch gerne.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, bietest du zwei Produkte an. Einmal eine Nachfolgeberatung für größere Unternehmen, sprich Franchise-Geber, und einmal auch, sag ich mal, ein Produkt, ich nenne es jetzt mal Produkt einfach, oder eine Dienstleistung, gerade auch so ein bisschen von den Prozessen, wie du sagst, abgestimmt auf die Nachfolge für solche Standorte.
Genau, also genau, einmal diese Standortnachfolge, für die wir eben ein Produkt entwickeln, damit es eben auch relativ schnell klar wird, ist Potenzial da von Kaufinteressenten oder eben auch nicht. Und dann eben die Seite der Franchise-Geber-Marken, die dann zu uns kommen und eben auch vor allen Dingen ganz klassisch jetzt in deiner Welt nach einer Bewertung erstmal fragen dieses Franchise-Konstruktes, um es dann eben irgendwann auch ganz klassisch wie in deiner Welt an zum Beispiel ausländische Investoren zu verkaufen oder eben hier inländischen Käufer zu suchen. Meistens geht es wirklich in diese Auslandsschiene, dass jemand ganz oft wie bei Domino's zum Beispiel, die eben hier in Deutschland dann entsprechend Pizza-Konzepte kaufen oder gekauft haben.
Und was ist so, sag ich mal, wie reagieren die Franchise-Geber, wenn du sie beispielsweise ansprichst darauf? Sind die eher glücklich, dass das jetzt professionell begleitet wird oder sind die erstmal geschockt oder wollen die da selber Einfluss drauf nehmen oder sind die wirklich froh, dass du dich um die Sache kümmerst, damit das möglichst reibungslos dann auch in die nächste Phase geht?
Ja, ich glaube, sie finden es interessant und auch durchaus total stimmig, weil sie sagen, ja, die kennen sich ja mit Franchise aus, die bauen Marken auf und beherrschen natürlich auch diese Sichtweise auf ein Franchise-Konstrukt, wo du manchmal schon Probleme hast, so eine Unternehmensbewertung bei dem Bewerter zu erklären, was denn jetzt eigentlich eine Rolle spielt in dieser Franchise-Welt. Das ist ein großer Bonus, den Franchise-Geber bei uns sehen. Und ja, deswegen freue ich mich auch, wenn wir in 2026 mit dem Thema dann auch so wie mit diesem Podcast eben durchstarten und das Ganze mal ein bisschen öffentlicher machen, außer immer nur so nebenbei auf einer Messe.
Ja, das bedeutet, du bist oder nimmst da auch unter den Lizenzpartnern und in diesem Team von spannenden Kollegen, dass du bei uns ja auch findest, eine ganz besondere Stellung ein, dass du eben einen Markt bedienst, den die im Grunde genommen gar nicht bedienen. Ja.
Genau, also wir haben das ja auch schon so, hat es ja schon ergeben, dass mir zum Beispiel Franchise-Partner-Standorte gegeben wurden, wo gesagt wurde, hier Jana, ruf du den mal an. Ich habe den Erstkontakt schon hergestellt, aber das ist eben Franchise und ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das ist natürlich super. Und die Kollegen im M&A-Netzwerk, muss ich auch echt hier an der Stelle nochmal sagen, super kollegial. Also das hat man ja auch nicht immer. Kann ich mich wirklich glücklich schätzen, dass alle meine Fragen da auch beantwortet werden und auch dieses Ping-Pong-Spiel von Mandaten oder eben interessanten Konstrukten dann auch so gut funktioniert.
Ja, bei den, sage ich mal, kleinen Mandaten von Standorten aus Systemen ist es natürlich auch immer wieder ein Thema, dass man diesen Prozess so verschlanken muss, dass sich das auch rechnet, denn ein Franchise-Standort ist von der Bewertung her natürlich auch gebunden an die Vorgaben des Franchise-Gebers und auch an die Laufzeit, die da noch vorhanden ist. Das sind alles Dinge, die du natürlich dabei auch berücksichtigen musstest.
Ja, das ist auch immer noch eine Herausforderung. Also auch zum Beispiel die Plattformen zu finden oder Wege zu finden, um die passenden Kaufinteressenten zu generieren. Also man kann natürlich die großen Plattformen bespielen, aber da darfst du manchmal ja erst ab 500.000 Euro Umsatzvolumen überhaupt inserieren. Das heißt, man muss sich selber Wege kreieren und dann gibt es ja auch andere, die da auch unterwegs sind und diesen Markt auch kennen und kennenlernen langsam und sich damit beschäftigen, weg von diesen Riesenmandaten oder mittelgroßen hin zu diesen ganz kleinen, weil das ist ja auch deutsche Mittelstandswirtschaft, die da quasi nicht bearbeitet wird oder eben den, ich sag mal, denen nicht geholfen wird im Moment. Und das finde ich auch, ist auch ein guter Auftrag. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Franchise-Machern, da eben den Mittelstand zu stärken und zu sagen, hey, wir finden auch eine Lösung für ganz kleine Unternehmen.
Was sind so deines Erachtens die größten Fehler, die man als Standortbesitzer eines Franchise machen kann, wenn man vielleicht zu lange wartet oder wenn man die Umsätze erstmal runtergehen lässt? Es gibt ja auch wirklich persönliche Schicksale, die dahinter stehen, beispielsweise Krankheit, wo man eine schnelle Lösung braucht. Was würdest du deinen potenziellen Kunden empfehlen?
Also es ist im Prinzip das Gleiche wie im M&A-Business sonst auch, nicht zu lange warten. Also klar, wenn natürlich die Gesundheit da jetzt reinspielt und der Franchise-Vertrag läuft nächstes Jahr aus und der Mietvertrag läuft auch nächstes Jahr aus, doof. Also je enger sozusagen diese Konstellation, desto eher wäre meine Empfehlung, sollte man auch mit dem Franchise-Geber sprechen.
Ja, du sagst es ja eben, dass die Franchise-Geber das auch positiv sehen, ja. Ja, wenn du ins Spiel kommst, bist du da zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer auch so eine Art Moderator, der beide Interessen irgendwo im Auge hat?
Definitiv, ja. Also das ist eben das, was man dann auch bei mir mitnimmt, quasi aus der Person, der Franchise-Macher, dass wir beide Konstrukte kennen und das ist jetzt mit dir Lizenzpartnerschaft bei M&A Expert natürlich auch nochmal stärker geworden, weil ich ja jetzt tatsächlich auch in der Situation bin und das nochmal auch intern bewerten kann, wie die Moderation zu laufen hat, wenn man mit einem Franchise-Geber und einem Franchise-Partner spricht und vielleicht auch schon die ersten Sandkrümel im Getriebe sind und man dann erstmal wieder anfangen muss, überhaupt eine Basis zu schaffen, um Gespräche zu führen.
Also es gibt schon ein paar Punkte, haben wir gerade herausgefunden, in denen sich der Verkauf eines Franchise von dem Verkauf eines normalen Unternehmens unterscheidet. Ja, das eine, ich fasse es mal zusammen, sind die Laufzeit, die noch übrig bleibt und die Verlängerungsoption, die es vielleicht gibt. Dann haben wir Mietverträge, hast du gerade angesprochen, die vielleicht auch auslaufen, wo sich Konditionen ändern können. Dann haben wir das große Thema Zustimmungsbedürftigkeit beim Lizenzgeber. Das heißt, du musst ja schon auch in deiner Arbeit einige Dinge mehr bedenken als der normale M&A-Expert, der immer wieder mit ähnlichen Konstellationen zu tun hat und deswegen auch dieses Thema Franchise wahrscheinlich so ein bisschen scheut.
Ja, ist so. Also ich könnte es nicht besser zusammenfassen. Also und dann kommt noch dazu, dass eben die Kaufinteressenten nicht irgendwo öffentlich sind, sondern du wirklich Aufwand betreiben musst, diese Menschen zu finden.
Ja, es gibt ja so Portale, glaube ich, auf denen sich auch viele Franchise-Suchenden irgendwo tummeln. Das sind aber ganz andere Portale als die Portale, in denen man professionell Unternehmen zum Verkauf anbieten kann.
Genau, es gibt, da sind wir auch im Gespräch mit Franchise-Portal zum Beispiel, die ja diese Menschen, die sich für Franchise-Partnerschaften interessieren, die melden sich dort, weil Franchise-Portal eben online Marktstände hat, also Messestände hat von Franchise-Geber-Marken und daraufhin kann man sich dann eben dort eintragen. Das heißt, die sind eigentlich für meine Interessen sind die Zielgruppeninhaber. Wir haben da auch schon drüber gesprochen, aber es ist eben so neu, dieses Feld von Standortverkaufen, nenne ich jetzt mal, oder Standort-Exit machen, dass wir da alle noch etwas in den Kinderschuhen stecken. Aber ja, und dann kommt dazu, dass es eben so eine komplexe Betrachtungsweise ist. Und da muss man schon auch Franchise-Know-how mitbringen, um diesen Weg auch begleiten zu können.
Ja, ist es dann in dem Segment, über das wir jetzt gesprochen haben, auch so, dass du Unternehmern häufig erklären musst, was jetzt der Wert des Unternehmens sein könnte?
Ja, das ist dann wie im M&A-Business bei euch auch. Man muss halt gucken, der Unternehmer hat halt eben in der Regel eine Vorstellung, meistens eben mehr Geld zu bekommen, als es eigentlich am Ende in der Bewertung herauskommt. Und das ist im Franchise natürlich noch mal ein bisschen stärker, weil eben diese Vertragslaufzeiten, ob nun Mietvertrag oder Franchise-Vertrag, überhaupt dieses ganze Konstrukt des Franchisings eben da noch mit reinspielt, wie diese Bewertung am Ende ausfällt. Und dann sind wir wieder beim Franchise-Geber. Wenn der mit im Boot ist, hast du halt bessere Karten.
Verändert sich der Markt deines Erachtens, der Franchise-Markt, in den vergangenen Jahren?
Ja, also.
Gibt es irgendwelche Trends, die man einfach jetzt schon mal definieren kann?
Ja, es ist halt sehr wirtschaftlich abhängig. Ne? Jetzt, wie schon gesagt, also der Trend geht wirklich sehr stark bei uns jetzt, bei unseren Kunden dahin, nicht Einzelunternehmer als Franchise-Partner an Bord zu holen, sondern wirklich darüber nachzudenken, wie man Unternehmen kauft. Also das bin ich jetzt mehrfach wirklich angesprochen worden, wie man aus der eigenen Branche Unternehmen kauft und diese dann zu Franchise-Partnern macht. Ansonsten sind wir, also die Franchise-Branche oder wir als Berater sind schon so Frühindikatoren für wirtschaftliche Entwicklungen. Also letzte Woche rief wirklich jemand von der Rüstungsindustrie an. Das ist natürlich nicht so schön, aber man sieht, okay, wo die Reise eben im Moment so hingeht. Ja, aber eben auch Bildung ist eben auch ein Segment. Wir haben wahnsinnig viele sehr innovative Unternehmer, die sich mit unterschiedlichsten Bildungsvarianten, sei es nun Mathe einfach zu lernen oder Fremdsprachen einfacher zu lernen, als man jetzt in der Schule ist, lernen kann. Also das, man sieht schon sehr stark immer ein Abbild bei uns von der derzeitigen Situation.
Also auch Thema künstliche Intelligenz. Kannst du da ein Beispiel geben? Das würde mich mal interessieren.
Kann ich nicht, weil ich genauso, da haben wir ja eine Gemeinsamkeit mit M&A Expert, so wie du auch meine Wände mit NDAs bepflastern könnte. Also mit Geheimhaltungsvereinbarungen. Und das ist wirklich in der Regel gerade ein heißes Thema, sage ich.
Ja, das glaube ich. Okay. Gut, war ein Versuch.
Ist okay.
Hätte ja sein können. Wie siehst du denn die Entwicklung in den kommenden 12 oder 24 Monaten?
Fürs Franchise in jeder Hinsicht positiv. Also vor allen Dingen für die schon mit Franchise gestartet sind als Franchise-Marke oder Franchise-Geber. Das ist ja immer ein bisschen so bei uns, dass wenn sozusagen die Arbeitslosenquote steigt, was jetzt statistisch gesehen ja schon passiert, dass dann immer mehr Franchise-Interessenten, also Franchise-Nehmer-Interessenten auf den Markt kommen, wenn man das so formulieren mag, und dann eben vor allen Dingen sich mit dem Gedanken Selbstständigkeit beschäftigen. Wir hatten das ja damals schon, als wir selber noch bei einem Franchise-Geber gearbeitet haben, Anfang der 2000er, da gab es auch so eine Phase von 5 bis 7 Jahren, wo wir wirklich 40 Franchise-Partner in einem Jahr angedockt haben, wo wir wirklich komplett out of order waren. Aber das war auch so eine Zeit, wo man dann einfach quasi die Ernte einfährt, auch wenn es gesamtgesellschaftlich vielleicht nicht so toll ist. Andersherum, je mehr Menschen in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum, desto besser, sage ich immer. Also kann ja nicht schaden für so eine Gesellschaftsordnung.
Ja, das sehe ich genauso. Wir begegnen ja in unserer Branche und du ja auch in deiner Branche, wir haben ja Überschneidungspunkte, auch was den Verkauf von Unternehmen angeht, immer wieder Emotionen. Welche Emotionen kommen da auf dich zu und wie gehst du damit um?
Naja, also wenn jetzt jemand aus gesundheitlichen Gründen oder auch aus familiären Gründen, das haben wir ja häufiger mal, seinen Franchise-Standort oder auch als Franchise-Geber seine Marke verkaufen möchte oder auch muss, dann ist das natürlich ja schon immer so auch so ein Zeitthema. Also da ist Druck dahinter, da sind in der Regel negative Emotionen. Aber wenn man dann diesen Prozess aufmalt und sagt, guck mal, wir gehen so und so vor, das und das wird gemacht, so starten wir, das sind die nächsten Schritte und ich sag mal, in diesem Zeithorizont werden wir ein Ergebnis für dich herausgearbeitet haben, dann merkt man richtig, wie Energie da reinkommt und positive Energie und auch sofort im Kopf so Bilder erzeugt werden vom Gegenüber quasi, was mache ich dann, wo geht die Reise hin, was kann ich dann alles umsetzen und wo kann ich mich kümmern. Also im Grunde ist es positiv.
Dana, gibt es Fehler, die du immer wieder auch bei deinen Kunden, bei deinen Mandanten siehst, die Zeit und Geld kosten, die man vermeiden könnte. Gibt es da so zwei, drei Skills, die du unseren Hörern und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Meinst du jetzt im Sinne von Franchise-System aufbauen oder im Sinne von M&A?
Also im Sinne von M&A, denke ich mal, sind es Themen, die wir gerade schon angesprochen haben, ja, zum Beispiel zu lange zu zögern und zu zaudern. Mich würde interessieren, wie sieht es denn bei den Franchise-willigen Unternehmern aus, die aus ihrem Unternehmen ein Franchise machen wollen?
Ja, also wichtig ist, dass man ein ganz konkretes Alleinstellungsmerkmal hat. Also man braucht, jeder Unternehmer braucht Alleinstellungsmerkmale, das ist schon klar. Aber im Franchise brauchst du es einfach explizit ganz genau. Also wir haben ja, wenn sich Unternehmer bei uns melden, dann sind die in der Regel irgendwie lokal oder regional eine Marke. Da kennt man sie. Aber sonst eben nicht. Und wenn man jetzt überlegt, dass man über ganz Deutschland Filialen oder Standorte aufbaut, dann muss man eben auch über ganz Deutschland überlegen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, auch im Süden, im Norden, im Osten oder im Westen. Dann ist ein wichtiger Punkt für Franchise-Konzepte, wo viele nicht so richtig drüber nachdenken, ist das Thema Klebstoff. Also im Sinne von, ja genau, Klebstoff sagen wir dazu, im Sinne von, wie schaffe ich es, dass meine Franchise-Partner möglichst lange bei mir bleiben? Das ist schon eine Aufgabe, das im Vorfeld mal zu durchdenken. Ja, habe ich jetzt bestimmte IT-Systeme oder bin ich ein Gastronom und habe irgendwie Lieferantenketten? Oder. Also da stecken wir auch sehr viel Energie rein, dass das vor Start mit uns zumindest so skizziert ist, sage ich mal. Und was da auch mit reingehört, ist so, mein dritter Punkt ist das Thema Innovationskraft. Also wie innovationsfähig und willig ist so ein Franchise-Geber oder so ein Konzept? Also auch, um jetzt mal wieder bei der Gastronomie zu bleiben, wo kann man da Innovationen herausarbeiten? Zum Beispiel in den Prozessen vielleicht, ja, im Standort. Andere haben es ein bisschen leichter. Da ist es einfacher, mit Innovationen zu arbeiten, zum Beispiel im Handwerk, in der Handwerksbetriebe. Handwerk ist zum Beispiel auch etwas, was sehr stark im Kommen ist. Wenn Handwerksbetriebe bei uns anfragen, dann haben die mit Innovation in der Regel kein Problem. Ja. Aber das sind diese drei Punkte, Alleinstellungsmerkmal, Klebstoff und Innovationskraft, die quasi entscheidend sind dafür, ob dieses Business eine Franchise-Zukunft hat, so nenne ich es mal, oder eben nicht so.
Ja, ich finde es an dieser Stelle vielleicht auch ganz passend, die Zuschauer mal zu motivieren, in die Kommentare reinzuschreiben, welches Thema, weil wir reden über ein Riesenthema, Franchise und Unternehmensnachfolge, welches Thema die Zuschauer insbesondere interessiert. Wir können gerne auch in einem späteren Podcast nochmal auf die Fragen eingehen, das bieten wir an. Ich denke mal, da machst du mit. Und wenn jetzt jemand Interesse hat, ein Franchise-Unternehmen zu verkaufen, der hier zuhört, wo kann er dich denn am besten erreichen?
Ja, am besten über unsere Webseite www.franchisemacher.de oder eben per E-Mail unter j.jabs@franchisemacher.de. Aber Webseite ist immer ein gutes Thema. Ansonsten sind wir eigentlich auf jedem Social-Media-Kanal präsent. Also man kann YouTube-Videos gucken, man kann sich über TikTok berieseln lassen oder auf Instagram schöne Bilder gucken oder mich einfach ganz klassisch auf LinkedIn kontaktieren.
Ja, und wenn man über die Schiene Unternehmensverkauf kommt, natürlich auch über M&A Expert. Du bist bei uns Lizenzpartnerin. Da kann man dich auch erreichen. Das heißt, du hast da so eine Position, mit jedem Bein stehst du praktisch auf einer anderen Insel, was aber keine schlechte Position ist, finde ich jedenfalls. Dann kann man dich über M&A Expert ebenso erreichen. Und wenn jemand der Meinung ist, er will sein Franchise verkaufen, seinen Standort abgeben, aus welchen Gründen auch immer, wir haben ein paar davon schon angesprochen, dann bietet sich das natürlich genauso an. Das heißt, du hast durchaus beide Dienstleistungen, eigentlich sogar drei Dienstleistungen, die du anbietest. Und dann schauen wir mal, wie sich das Geschäft in Zukunft bei dir entwickeln kann.
Ja, also ich bin ja guter Dinge. Also ich freue mich auf 2026, auf die Partnerschaft und auf alles, was da so an Überraschungen für uns beide dann da auf uns zukommt.
Genau, ja. Da freue ich mich auch drauf. Jana, vielen Dank für dieses tolle, offene, ehrliche, frische Gespräch, so wie ich es erwartet habe bei dir. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Tätigkeit bei dem Franchise-Machern, aber auch ganz besonders viel Erfolg in deiner Tätigkeit bei Mutter Expert. Und wir sehen uns im nächsten Podcast wieder. Vielen Dank, Jana. Tschüss.
Danke dir, Markus, für die Fragen. Ciao.
Tschüss.